Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt rückt näher und im Land steigt die Spannung. Und in dieser heißen Phase hat Sachsen-Anhalt nun einen wichtigen Stimmungstest erlebt. So würde ich das jedenfalls sagen. Denn gestern am Sonntag hat der Saale-Kreis einen neuen Landrat gewählt. Und dabei ist nicht nur die Region, sondern eigentlich das ganze Land an einem historischen Ergebnis vorbeigeschrammt. Und was dort gestern passiert ist, gibt uns auch womöglich Hinweise auf ein mögliches Landtagswahlergebnis im September. Und darüber wollen wir heute sprechen, hier im Podcast 2,1 Millionen. Mein Name ist Max Hunger, ich bin Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung in Halle und wir nehmen heute auf am 29. Juni, ungefähr gegen 9 Uhr. Und hier im Podcast-Studio in Halle bin ich nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der ein sehr versierter Kenner der Region ist, denn er ist schon lange Lokalreporter in Merseburg und berichtet über den Saale-Kreis und die Region, befasst sich auch mit der Kommunalpolitik und hat auch immer einen guten Blick auf die AfD und ihre Position in der Region und das wird eine große Rolle spielen. Und damit ganz herzlich willkommen Robert Briest. Hallo Robert.
Hallo Max.
Ja, freut mich, dass du da bist. Ich habe es gerade schon angeteasert. Eigentlich ist ganz Sachsen-Anhalt gestern an einem historischen Ereignis entlang geschrammt. Und zwar hat gestern die Stichwahl der Landratswahl im Saale-Kreis stattgefunden. Und dabei hat sich der CDU-Kandidat Sven Cicala durchgesetzt mit 54% gegen Uwe Ahrens, seinen Herausforderer von der AfD, mit ungefähr 46%. Das war aber nicht selbstverständlich, denn in der ersten Wahlrunde lag der AfD-Kandidat Ahrens vorne. Und hätte er sich in der Stichwahl durchgesetzt, hätten wir jetzt den ersten AfD-Landrat Sachsen-Anhalts und den zweiten bundesweit. Das ist nicht passiert. Was glaubst du, woran liegt das? Womit hat sich Herr Cicala nun doch durchgesetzt?
Herr Cicala hat, glaube ich, einen Wahlkampf gemacht, der sehr auf seine Person zugeschnitten war. Er hat sich im Februar zum CDU-Kreischef wählen lassen. So gesehen konnte er dann das CDU nicht mehr ganz verbergen in seinem Wahlkampf, auch wenn es auf seinem Wahlkampfauto am Anfang in Schriftgröße 6 Punkt über dem Radkasten gedruckt war. Aber als CDU-Kreischef kommt es da nicht raus. Was ihm am Ende tatsächlich auch zum Sieg verholfen hat, war einfach eine sehr breite Unterstützung von sehr vielen demokratischen Akteuren, also bis hin zur Linken, die offenbar auch für ihn mit Flyer verteilt hatte in der Schlussphase. Das war halt tatsächlich ein sehr breites Bündnis. Es standen ja sowieso schon FDP, SPD und die Unabhängigen hinter ihm in der ersten Runde und jetzt zur Stichwahl hatten sich auch noch Grüne und Linke pro Cicala positioniert und ich denke, das wird am Ende den Ausschlag gegeben haben.
In der ersten Wahlrunde, habe ich schon gesagt, da waren die Kräfteverhältnisse noch andersrum. Uwe Ahrens von der AfD hatte 43% bekommen und Sven Cicala 36%. Jetzt ist das andersrum. Um das zu verstehen, hilf uns vielleicht mal ganz kurz, was sind das für Menschen, Cicala? Was ist das für ein Typ? Wie alt ist der ungefähr? Was hat der für Erfahrungen? Wo hat er vielleicht Kompetenzen? Wo nicht?
Das Alter kann ich genau benennen. Das ist 43.
Ja.
Herr Cicala ist aus der Wirtschaft, hat dann in China mal für ein deutsches Unternehmen, Ingenieurunternehmen, 5 Jahre gearbeitet, ist seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Der kommt aus Krumba. Das ist ein Dorf, was früher am Kohleloch lag, jetzt idyllisch am Geisetalsee. Ist Stadtrat in Bronsbeter, aktuell da auch Stadtrat Vorsitzender, war dann mal Referent des Oberbürgermeisters in Merseburg. Das war so ein bisschen sein Einstieg in die etwas größere Politik, sage ich mal, und ist dann 2021 bei der letzten Wahl, als die CDU mal abräumen konnte, im großen Stile eingezogen in den Landtag mit dem damals auch besten Ergebnis für die Landtagskandidaten der CDU, überhaupt für die Direktkandidaten. Er ist, sag mal, in der CDU schon eher ein Kandidat der Mitte. Also seine große Stärke ist, glaube ich, das Netzwerken, dass er wirklich Leute zusammenbringt, dass er auch über Parteigrenzen hinaus mit Leuten vernetzen kann. Also ich weiß, damals 2021 hat mir die Grünen-Kreischefin erzählt, die in derselben Kommune wohnt. Sie hat Cicala bei der Erststimme gewählt. Weiß, okay, er ist jemand, mit dem man reden kann, der Leute zusammenbringt, der jetzt noch nicht die Verwaltungserfahrung hat in dem Sinne. Das würde er gucken. Ich meine, so ein Landkreis ist ein Großbetrieb mit 1000 Mitarbeitern. Das ist eine Hausnummer, das muss man so sagen. Und auf der anderen Seite hatten wir Uwe Ahrens, der Polizist, Kriminalhauptkommissar ist er, glaube ich. Also der kümmert sich vor allen Dingen um Einbrüche hier im Revier Saale-Kreis. Sitzt seit 2004 24 im Kreistag und im Stadtrat von Merseburg. Man muss aber sagen, er war bis jetzt trotzdem politisch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Also er ist da auch nicht groß in Erscheinung getreten, außer dass die AfD damals versucht hat, ihn sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag zum Vorsitzenden zu wählen. Hat ihn dann im Kreistag in der Volte tatsächlich auch selber nicht gewählt, weil sie dann die anderen überrumpeln wollten und den dritten Kandidaten zugestimmt haben. Aber ja, er war bis jetzt jemand, der eigentlich nicht der logische Kandidat, sage ich mal, für die AfD gewesen wäre.
Der ist ja auch vielleicht ein bisschen besonderer Kandidat aus mehreren Gründen. Also er ist ein bisschen älter, soweit ich weiß, er ist 59 Jahre alt. Ich kenne ihn von Instagram.
Aus der Vorschauperspektive.
Ja, genau. Da hat er immer guckt er immer in die Kamera, so mit Glatze, weißer Bart und ist da ja recht aktiv. Er ist aber auch aus einer gewissen Perspektive vielleicht für viele Menschen auch ein problematischer Kandidat, denn er hat so mehrere Skandale am Hacken, könnte man sagen. Das weiß ich auch unter anderem aus deiner Berichterstattung. Er ist ja Polizeibeamter, aber war lange krankgeschrieben oder ist noch krankgeschrieben, das weiß ich nicht genau.
Also meines Erachtens ist er jetzt arbeiten gewesen die letzten Wochen. Er hatte dann auch, nachdem die Berichterstattung war, also es läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn, weil er, glaube ich, von August bis April krankgeschrieben war. Er sagte, das war eine Bandscheiben-OP. Er hat aber in der Zeit politische Termine wahrgenommen, also sowohl im Kreistag, im Stadtrat, hat auch Wahlkampf gemacht. Er war auch bei unserem Wahlforum. Deswegen läuft eine interne Ermittlung, das hat mir berichtet. Und dann hatten die Kollegen der Taz ein älteres Disziplinarverfahren ausfindig gemacht. Da ging es um Äußerungen von ihm in der Dienstberatung 2022, die sich auf Polizeipraktikanten bezogen, die doch einen sehr rassistischen Wortlaut hatten. Das hat er auch inhaltlich nicht bestritten. Er sagt, hitzige Situation, und am Ende ist dieses Disziplinarverfahren auch nach einer Klage ohne Strafe für ihn ausgegangen, weil das Verwaltungsgericht Magdeburg auch gesagt hat, okay, du hast genug gelernt jetzt dadurch, dass ein Verfahren stattgefunden hat und warst vorher unbescholten. Aber so von der Einschätzung würde ich sagen, im gesamten Kreisverband des Saale-Kreises, der sehr weit rechts außen steht. Also auch selbst für die AfD Sachsen-Anhalt. Also wir haben Hans-Thomas Tilschneider als Kreischef seit vielen Jahren, der auch ein enges Verhältnis zu Herrn Kubitschek pflegt, dem früher war das Institut für Staatspolitik. Jetzt haben sie es ja wegen Überwachung vom Verfassungsschutz formal aufgelöst.
Das auch, aber seinen Sitz im Saale-Kreis hatte.
Genau, der immer noch in Schnellroda ist mit seinem Antarius-Verlag. Da ist halt also der Kreisverband ist sehr rechts, auch für die AfD-Verhältnisse. Da ist Uwe Arendt eher noch ein moderater Kandidat gewesen.
Zumal er hat ja noch ein Hobby, ist als DJ Eddie unterwegs, und da wird, glaube ich, auch geprüft, ob er während seiner Krankschreibung Auftritte gemacht hat. Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar.
Genau, das hat er zumindest damals bei Facebook auch so gepostet, dass er da aufgetreten wäre.
Aber so aus Wählerperspektive könnte ich mir vorstellen, dass das für viele Menschen auch ein Problem ist, wenn ich jemanden habe, der im Staatsdienst Beamter ist und dann irgendwie Wahlkampfauftritte macht, vielleicht als DJ aufgelegt hat und Videos postet. Beamte haben ja auch eine besondere Pflicht. Die müssen dafür sorgen, schnell wieder fit zu werden und dürfen nicht ihren Gesundheitszustand gefährden durch solche Dinge. Das läuft gerade noch, das Disziplinarverfahren, aber interessant finde ich auch, wie Uwe Arendt damit umgegangen ist. Also ich habe das letzte Instagram-Video nach der verlorenen Stichwahl von ihm gesehen. Da spricht er von einer Schmutzkampagne gegen ihn. Was glaubst du, welche Rolle hat diese ganze Gemengelage zwischen Disziplinarverfahren, seinem Umgang damit jetzt in der Stichwahl gehabt?
Ich glaube, wenig.
Ja?
Wenn man mal auf die Zahlen guckt, was er für Stimmen in der ersten Wahlrunde gekriegt hat, da waren es 32.453 und er hat jetzt in der Stichwahl 31.000. Also wenn man nur auf die absoluten Stimmen, die er bekommen hat, guckt, hat er wenig verloren. Also die vorher gesagt haben, okay, ich wähle AfD, ich wähle den AfD-Kandidaten, und ich glaube, die Leute haben auch nicht geguckt, was das für ein Kandidat. Also der Anteil Uwe Arendt an diesem Ergebnis ist vielleicht ein Viertel.
Du meinst der Person,
die dafür sorgt? Uwe Arendt, hätte da Martin Müller gestanden, wäre das Ergebnis wahrscheinlich auch nicht groß anders gewesen. Also die Leute haben AfD gewählt.
Das finde ich interessant, vor allem mit Hinblick auf die Landtagswahl und welche Bedeutung vielleicht dieses Wahlergebnis im Saale-Kreis jetzt hat. Bevor wir darauf kommen, möchte ich aber einmal von dir eine Einordnung einholen. Was ist das für eine Region, der Saale-Kreis? Also ich wohne in Halle, ich fahre da regelmäßig durch, kenne da auch ein paar Leute. Das ist halt eine ländliche Region um Halle, die Großstadt rum, aber natürlich auch mit dem Bezug zur Großstadt vielleicht noch ein bisschen anders als andere Landkreise in Sachsen-Anhalt. Hilf uns mal kurz, wie ist die Stimmung da, was leben da für Leute, was ist das für eine Region?
Ja, es ist schwierig, der Saale-Kreis zu sagen. Also Herr Schikalla, sein Wahlslogan war ja, wir sind ein Saale-Kreis, weil es halt traditionell diese Zweiteilung noch gibt zwischen Nord und Süd, also im alten Saale-Kreis, diesem Nordring um Halle rum, von Teutschenthal bis Kabelsketal, und halt dem alten Merseburg-Querfurt, der relativ auch Zusammengehörigkeitsgefühl hat, der aber auch in sich trotzdem heterogen ist. Also wir haben, wenn wir auf den Saale-Kreis gucken, die sehr ländlich geprägten Regionen, oben Bethen, Lübbenhüden, Petersberg, Querfurter Platte, und dann hat man aber doch eher das Ballungsgebiet um die beiden großen Chemiestandorte früher Buna, jetzt Schkopau und den Chemiestandort Leuna, der ja, ich sag mal, das wirtschaftliche Herz Sachsen-Anhalts ist.
Unser großes Chemiedreieck, genau. Worüber wir auch schon gesprochen haben im Podcast, genau.
Und es ist tatsächlich, was die Lebensverhältnisse angeht, schon sehr unterschiedlich. Also wenn man guckt sich so die Region Merseburg, die nah dran ist an Leipzig, an Halle, die auch wie Teutschenthal, Landsberg, Kabelsketal auch Zuzug aus den Großstädten haben. Also wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anguckt, so diese Streifen rund zwischen Halle und Leipzig bis ran an den Geisetalsee, hat Bevölkerungsstabilität, hat sogar leichtes Bevölkerungswachstum durch Zuzug, nicht nur aus dem Ausland, wie viele denken, sondern tatsächlich auch inländischen Zuzug. Und dann hat man eher die nördlichen Regionen, die westlichen Saalekreis, die Wegzug haben, die in diesen normalen oder durch den demografischen Wandel einfach auch Einwohner verlieren, die auch nicht so wirtschaftsstark aufgestellt sind. Dennoch haben wir das Phänomen, wenn wir auf die Wahlergebnisse der AfD gucken, ist es relativ ähnlich verteilt. Also mit leichten Abstrichen im nördlichen Saalekreis, so Salzertal, Petersberg, die haben, auch wenn ich mal auf die letzten Wahlen geguckt habe, immer ein bisschen weniger AfD gewählt. Aber ansonsten sieht man beim Wahlergebnis AfD wenig Unterschied zwischen einem Dorf bei Querfurt und, ich sag mal, der großen Stadt, den wir im Saalekreis haben. In Merseburg hat ja doch 37.000 Einwohner. Ist ja jetzt, sagst du, in den tunesischen Verhältnissen
ist eine der größeren Städte,
schon die wir Top 10. Aber das ist ein relativ ähnliches Wahlverhalten.
Womit haben denn die beiden Kandidaten Wahlkampf gemacht? Und vielleicht hat er sich irgendwie unterschieden? Macht die CDU da andere Punkte als die AfD?
Man muss sagen, es war ein inhaltsarmer Wahlkampf. Das liegt zu Teilen daran, dass sich die Kandidaten, auch wenn wir in der ersten Runde geguckt haben, war ja Frau Eisenreich, Kerstin Eisenreich, Landtagsabgeordnete der Linken noch bei und Herr Lars Haruber, ein Einzelbewerber, der völlig aus der Kalten gekommen ist, ja auch trotzdem 7% geholt hat in der ersten Runde. Zu wesentlichen Punkten, der Saalekreis hat zum Beispiel ein eigenes Klinikum. Das sehen über Fraktionsgrenzen seit 10 Jahren auch im Kreistag alle als Pluspunkt. Da gibt es eigentlich immer 100% Zustimmung über die Parteigrenzen weg. Also wirklich so inhaltliche Reibungspunkte waren die erwartbaren. Migration, Herr Arendt sagt, braucht man nicht. Die Asylbewerber möglichst schlicht auf Holzpritschen und Strohsäcken unterbringen, jetzt mal zugespitzt formuliert. Herr Schikala sagt, wir brauchen Zuwanderung. Also Schikala ist dann eher wirtschaftsnäher und sagt, okay, unser Chemiestandort würde nicht funktionieren, wenn wir keine Zuwanderung aus dem Ausland haben, weil die Fachkräfte einfach in den nächsten Jahren da sind. Aber das war kein inhaltlicher Wahlkampf. Also dieser Wahlkampf.
Man muss dazu sagen, also Migration, da hat auch ja so ein Landrat nur bedingt Einfluss auf den Umgang damit. Das wird vor allem durch die Bundespolitik, vielleicht ein bisschen durch die Landespolitik und die Kommunen sind dafür für die Unterbringung zuständig, aber jetzt entscheiden, wer über die Landesgrenze einwandert, können die auch nicht.
Das ist richtig. Also sie können die ausländischen Menschen, die da sind, gerade Asylbewerber, halt mehr oder weniger gängeln, wenn die Ausländerbehörde halt sagt, ihr müsst jetzt jede Woche kommen und ihr kriegt nur für eine Woche Geld oder sowas. Das finde ich, wie die Art der Unterbringung im Rahmen der Gesetze, da haben sie Spielraum, aber ansonsten wenig. Also man muss sagen, lokale Themen haben in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Schikala hat versucht, das auf seine Person zu münzen, das war seine Stärke. Arendt auch, der musste sich aber überhaupt erstmal eine Person aufbauen, eine politische Person, weil er vorher unbekannt war. Was dominiert hat, waren am Ende bei vielen tatsächlich eher Bundespolitik.
Welche Rolle hat denn die Wahlbeteiligung gespielt? Weißt du, wie hoch die ungefähr war?
Es waren im ersten Wahlgang waren es 49%, jetzt war es 44%, was für eine Stichwahl auf der Ebene immer noch sehr ordentlich ist. Also wir hatten bei der letzten Landratswahl, die hatte der jetzt noch amtierende Landrat Hartmut Hanschak.
Welcher Partei gehört der an?
Gar keiner. Die CDU hat immer mal gebuhlt, aber er hat gesagt, er will nicht rein. Es war damals ja die Situation, der alte Landrat Frank Bannert war ja nach schwerer Krankheit gestorben und die CDU stand damals, weil es unvorbereitet war, blank da. Die hatten keinen Kandidaten und Hanschak war stellvertretender Landrat vorher und dann war es so ein bisschen auch der Kandidat, auf den sich die Parteien geeinigt hatten, genau.
50% ungefähr Wahlbeteiligung klingt erstmal nicht so viel. Du sagst, für eine Stichwahl ist das okay.
Für eine Landratswahl, also das haben wir auch festgestellt im Wahlkampf. Es gab jetzt auch mal interessanterweise, wenn man auf die Seite von der Stadt Querfurt guckt oder so, da hat der Bürgermeister ein Pamphlet geschrieben, im Endeffekt, um den Leuten nochmal zu erklären, warum sie überwählen gehen sollen. Also was der Landrat macht, weil ich glaube, für viele Leute ist wirklich diese Kreisebene extrem schwer zu fassen. Also was auf kommunal passiert, so richtig Stadt, das ist ein Verständnis. Aber diese Zwischenebenen, das werden wir auch bei der Landtagswahl sehen. Was macht ein Kreis, was macht das Land? Das ist für die Leute oft sehr schwer greifbar.
Das ist ja auch ein bisschen kleinteilig. Vielleicht können wir es kurz sagen, ein Landkreis kümmert sich um verschiedene Dinge, die Städte nicht in ihrer Macht haben. Zum Beispiel die Gesundheitsämter, die ja eine große Rolle spielen. Die Veterinärämter sind im Landkreis angesiedelt.
Genau, vor allen Dingen die weiterführenden Schulen auch noch. In unserem Fall das Klinikum.
Ich frage, hab das gefragt mit der Wahlbeteiligung, weil die AfD ja dafür bekannt ist, auch viele Nichtwähler zu mobilisieren. Aber das hat hier offensichtlich nicht ausgereicht. Aber du hast das interessant analysiert. Ich fasse es mal zusammen. Wir haben zwei sehr unterschiedliche unterschiedliche Kandidaten, die aber beide eigentlich keine Verwaltungserfahrung im größeren Stil haben. Aber im Endeffekt sieht es so aus, angesichts des Wahlkampfes und wie das abgelaufen ist, dass es ein Parteienwahlkampf war und keiner, der sich jetzt speziell um die Region gedreht hat. Das heißt, die Leute haben AfD gewählt, wenn sie nicht wegen Uwe Ahren vermutlich, die meisten, sondern weil sie AfD wählen wollten. Auf der anderen Seite haben wir einen Zusammenschluss aller anderen Parteien, die sich hinter einen Kandidaten gestellt haben, um einen AfD-Landrat zu verhindern.
Also ich habe das tatsächlich so bei einer eigentlichen Personenwahl noch nicht erlebt, dass gerade in der ersten Runde keine Personenwahl war, sondern eine Parteienwahl.
Das gibt uns aber ja auch einen guten Blick auf die Landtagswahl, die hier im September, es ist nicht mehr viel mehr als 2 Monate hin, stattfindet. Jetzt ist es so, da haben wir ja die Umfrageergebnisse, die AfD ist da Abstand über 40% die stärkste Kraft, hat aber die Wahl noch nicht gewonnen. Die CDU könnte zusammen mit anderen Parteien auch irgendwie eine Regierung hinkriegen, das müssen wir abwarten. Wir hatten hier in einer vergangenen Folge mal Robin Alexander zu Gast, der ist ja bekannt durch seinen Podcast Machtwechsel, war früher Weltjournalist und bekannt für seine scharfen politischen Analysen und der hatte die These, ob das der AfD gelingen könnte, eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl zu holen, dass das an einem bestimmten Mechanismus liegt und ob wir den in Sachsen-Anhalt noch haben, ob der noch intakt ist. Und diese Idee ist, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, Menschen bei Umfragen, wenn sie gefragt werden, was würden sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, oft sagen sie wählen AfD, dann taucht das da der Quote mit auf. Wenn sie aber in der Wahlkabine stehen, haben sich in der Vergangenheit viele Menschen doch umentschieden und zum Beispiel doch CDU eine andere Partei gewählt, mutmaßlich, weil sie vielleicht der AfD doch nicht zutrauen, Regierungsverantwortung zu übernehmen oder sie Angst vor großen Veränderungen haben. Jetzt ist die Frage, war das hier ein Stimmungstest im Saalekreis? Haben wir gesehen, dass dieser Mechanismus noch funktioniert oder nicht? Mein Eindruck ist, wir haben da Argumente dafür und dagegen gesehen. Die CDU hat sich zwar durchgesetzt, aber du hast auch schon gesagt, das liegt vermutlich daran, dass sich viele Parteien hinter einem Kandidaten versammelt haben, in dem Fall dem CDU-Kandidaten. Das können wir ja für die Landtagswahl in dieser Form nicht erwarten, weil natürlich alle Parteien gerne im Landtag erscheinen möchten und über die 5%-Hürde kommen möchten. Was glaubst du? Was können wir ablesen für die Landtagswahl an der Saale-Kreiswahl?
Ist es schon eine andere Gemengelage? Gestern waren ja dann natürlich viele Leute da, inklusive dem Ministerpräsidenten. Es gab ja böse Zungen, die hätten behauptet, seinen Wagen stand mit laufendem Motor vor der Stadtgrenze von Merseburg, um zu warten, ob er Herr Schikala tatsächlich gewinnt. Also er war dann 5 Stunden, nachdem es feststand, war er vor Ort. Ich habe auch mit Herrn Kaczunke gesprochen, Generalsekretär der CDU. Die wollen das natürlich gerne so sehen.
Wie wollen die das sehen?
Na, dass sie trotz der Umfragen gegen den Trend Wahlen gewinnen können. Und Herr Schulz hat gesagt, ähnlich wie jetzt Schikala versus AfD, das wird auch für den 6. September die Frage, also Schulze versus AfD. Die Leute müssen sich entscheiden. Ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Also die Linke wird kein Interesse haben, dann zu sagen, jetzt wählt mal bitte alle CDU. Und am Ende ist ja auch die Frage, wie viele Parteien kommen rein in Magdeburg? Bleiben die Grünen vielleicht mit 4% draußen? Bleibt die FDP mit 3% draußen? Sind vielleicht am Ende auch 10% der Stimmen vielleicht gar nicht im Landtag vertreten? Das wird ja einen großen Einfluss haben. Was das Ergebnis der AfD angeht, denke ich ja. Das ist Stimmungstest. Also ich hatte auch mit Herrn Tillschneider gestern gesprochen, mit Herrn Reichert, Landeschef, der ist ja auch, hat seinen Wahlkreis ja auch im Süden Sachsen-Anhalt. Die haben gesagt, okay, das auf uns Rückenwind.
Muss man vielleicht sagen, Hans-Thomas Tillschneider vertritt die AfD im Landtag, ist aber eine sehr einflussreiche Figur. Ist zum Beispiel der Autor des sogenannten Regierungsprogramms, also des Parteiprogramms für die Landtagswahl.
Die haben für sich gesagt, okay, für uns ist auch ein gutes Ergebnis. Am Ende aber 46% aufgerundet. Wenn wir das bei der Landtagswahl erreichen, dann reicht das. These, die nicht von der Hand zu weisen ist wahrscheinlich. Und man muss sagen, also die 46%, die AfD jetzt gewählt haben, das ist wahrscheinlich auch eine realistische Größe für den Saalekreis in 2 Monaten. Wir sehen das bei den Bundestagswahlen, da waren es leicht weniger, da waren es aber auch deutlich über 40%. Und wenn man in die Kommunen reinguckt, das Wahlverhalten ist ähnlich. Also die Hofburgen, die damals AfD stark waren, sind auch jetzt hinter Herrn Arendt stark gewesen.
Da hast du recht. Also wenn die AfD in der Landtagswahl 46% im ganzen Land holt, dann können sie vermutlich alleine regieren, je nachdem, wie die Konstellation dann genau aussieht. Aber das wäre ein sehr starkes Ergebnis.
Und man muss beachten, also die AfD hat wenig Wahlkampf gemacht für den Landratswahl. Also das war im Endeffekt gerade dieser Erstrundenerfolg ein Erfolg im Vorbeigehen. Also man weiß, die AfD ist eigentlich im Dauerwahlkampf. Seitdem ich die AfD kenne, ist die Partei im Dauerwahlkampf, die auch ja mal wieder Wolten macht, mal auf Bühnen, wo irgendwo eine Kamera rumsteht. Im Kreistag sind sie mal ausmarschiert, um die Sitzung zu beenden, weil sie da nicht mehr beschlussfähig war und haben solche Wolten gemacht. Und Herr Arendt ist im November nominiert worden und danach hat man nichts mehr von der AfD gehört. Die haben ihn auch lange allein gelassen, auch diese Videos, die er gemacht hat, da fing er dann im Februar, März mit an und die sind tatsächlich erst so 3 Wochen vor der Wahl, als dann Ulrich Siegmund gesagt hat, hey, das ist hier unser Kandidat. Aber für AfD-Verhältnisse haben sie diese Person sehr wenig gepusht und sie haben trotzdem in der ersten Runde diese 43% eingefahren.
Zumal das ja für viele Kandidaten anderer Parteien, wie das gelaufen ist, mit diesem Skandal um Uwe Arendt, mit dem Disziplinarverfahren, das hätte die Wahl da wahrscheinlich total bombardiert und die hätten sehr, sehr wenig Stimmen bekommen, weil, muss man sich mal vorstellen, ein Beamter mit Disziplinarverfahren, sein Umgang damit, der von der Schmutzkampagne spricht, dann kommen noch ältere Geschichten ans Licht, wo er sich rassistisch geäußert haben soll. Das ist ja kurz vor einer Wahl eigentlich eine Katastrophe, aber es hatte offensichtlich ganz, ganz wenig Einfluss auf das Ergebnis.
Ja, weil die AfD halt auch sehr stark die Interpretation solcher Fälle für ihre Wählerschaft festlegen kann. Also es ist halt viele, die dann eher nicht mehr so den etablierten Medien glauben. Und dann sagt die AfD, naja, also Schmuhern-Kampagne, die ziehen jetzt irgendwas, was völlig haltlos ist, hoch oder ist doch nicht so schlimm. Auch Herr Tillschneider zum Beispiel hat ja diese Vettern-Affäre, die mal war. Ja, und man sucht sich halt einfach Mitarbeiter, zu denen man Vertrauen hat.
Da
und
geht es darum,
diskutiert dann aber auch einfach die Wählerschaft.
Bei der Vettern-Affäre geht es darum, für die, die es nicht präsent haben, dass AfD-Mitglieder und ja, Amtsträger auf Bundes- und Landesebene Verwandte eingestellt haben. Also nicht ihre eigenen, aber sie offensichtlich untergebracht haben bei Parteifreunden. Das ist nicht verboten, aber kann man natürlich super kritisch sehen.
Also mein Gefühl ist, auch jetzt in den nächsten 2 Monaten bis zur Landtagswahl, kann mir wenig Skandale vorstellen, die der AfD tatsächlich schaden würden bei ihrer Wählerschaft.
Trotzdem, mit Blick auf die Landtagswahl, wir werden nicht sehen, dass sich, wie du schon gesagt hast, linken Anhänger hinter Sven Schulze versammeln und ihn wählen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir schon viele taktische Wähler erleben, die überlegen, ich wähle jetzt doch CDU, um eine AfD-Regierung zu verhindern, oder ich wähle vielleicht, keine Ahnung, die Grünen, obwohl ich die sonst nicht wählen würde, damit die noch in den Landtag kommen und dafür sorgen, dass die AfD mehr Prozente braucht, um eine Alleinregierung stellen zu können. Ich glaube schon, dass es einen Effekt geben wird, der wird aber nicht so stark sein, wie wir ihn jetzt hier im Saalekreis gesehen haben.
Wir hatten das ja auch vor 5 Jahren gesehen, als dann auch die Personalie Haseloff nochmal gezogen hat. Aber Herr Schulze hat jetzt auch aufgrund der Zeit und auch, er ist eine andere Art Politiker als Herr Haseloff es war und hat auch eine ganz andere, geringere Bekanntheit als Haseloff. Dieses sammelt euch jetzt hinter dem MP, wie es 2021 ja doch noch recht groß funktioniert hat, dann auch zulasten manch anderer Partei. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich lasse mich auch am 6. September eines Besseren belehren, aber im Moment kann ich mir das in dem Maße nicht so vorstellen, weil ich habe ja gestern auch dann nochmal Nachwahlbefragungen gemacht. Ich wollte von den Leuten gar nicht wissen, wen sie gewählt haben. Das hat man auch rausgehört teilweise. Aber warum? Und Großteil der Antworten bei denen, die, ich sag mal, AfD gewählt hatten, war Berlin, die Politik ist sowieso scheiße, interessieren sich nicht für uns, es kommt nichts an. Also auf Landesebene noch tatsächlich was zu bewegen, ist tatsächlich schwierig. Großen, wirklich riesigen Einfluss, vielleicht mehr als je, hat die Bundespolitik auf diese Landratswahl schon gehabt und auf die Landtagswahl, glaube ich, noch umso mehr.
Ich fasse das mal zusammen. Ich denke schon, dass man das als Stimmungstest bezeichnen kann, die Landratswahl im Saalekreis, aber unter bestimmten Vorzeichen. Also wir haben darüber gesprochen, war eine Kandidatenwahl, wo es nicht viel um Inhalte ging, sondern im Endeffekt AfD gegen die anderen. So kann man es zumindest sehen. Das gibt uns einen Hinweis auf die Landtagswahl. Wir werden da einen Effekt sehen, der nicht so stark ist, aber ähnlich wie im Saalekreis, denke ich. Ich würde gerne mit dir zum Abschluss dieser Folge noch unser Ritual machen. Das finde ich spannend, dass du dabei bist, weil du bist der erste Lokalreporter, der näher dran ist an den Menschen als viele andere Journalisten, würde ich sagen. Du bist da jeden Tag unterwegs und würde dich gerne mal auch auf das ganze Land gucken lassen und dir die gleichen Fragen stellen wie allen anderen auch und bin gespannt. Was sind für dich die entscheidenden Themen im Wahljahr?
Wahrscheinlich wirklich viel Bundespolitik. Also was passiert jetzt in den nächsten 2 Monaten in Berlin, was natürlich schwierig ist, weil auch Sommerpause noch kommt. Auf der Ebene hier wird es darauf ankommen, ob Herr Schulze noch schafft, tatsächlich auch so ein bisschen, will nicht sagen Personenkult, aber doch schon sich als Marke noch aufzubauen, der halt gegen die AfD steht, das ist sicherlich. Und wenn man vielleicht auch ein bisschen über die Wahlen hinaus guckt, wenn die AfD ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen wird es die große Aufgabe auch im Land sein, die Kommunalfinanzen zu stärken. Also es ist, glaube ich, ein großer Teil der Erzählung, warum die AfD so stark ist, auch im ländlichen Raum, ist einfach, dass die Kommunen nicht mehr fähig sind zu handeln. Und das ist über Jahrzehnte von Bundes- und Landespolitik versäumt worden. Und wenn man da eine Antwort findet, wenn die Leute das Gefühl haben, okay, meine Kommune kann mit meinen Steuereinnahmen auch tatsächlich aktiv handeln und ist nicht auf den 10. Fördertopf angewiesen, nimmt man da, glaube ich, auch ein bisschen den Wind aus den Segeln.
Und ist das für dich eine Schicksalswahl?
Es ist eine Wahl, die sehr großen Einfluss, glaube ich, auf die Zukunft Sachsen-Anhalts haben wird, aber es ist am Ende so sehr kein Schicksal. Es liegt in den Händen der Wählerinnen und Wähler und die können, glaube ich, sich informieren, was welche Konsequenzen hätte und am Ende wählen sie dann ihr eigenes Schicksal, wenn man so möchte.
Und wo steht Sachsen-Anhalt aus deiner Sicht am Ende dieses Jahres?
Ja, das ist die große Frage, nicht? Das ist wie mit dem Saalekreis, es hängt vom Wahlergebnis ab. Wenn gestern Uwe Arendt gewonnen hätte im Fokus, wenn Sachsen-Anhalt mit einer CDU-Regierung bleibt, wird es trotzdem, glaube ich, immer noch im Fokus, weil die es eine völlig neue Konstellation geben wird, weil die CDU halt nicht mehr mit dem klassischen Koalitionspartner SPD agieren kann, allein. Also sie wird so oder so sich entscheiden müssen, etwas mit der Linken zu machen oder dann halt Juniorpartner zur AfD zu gehen, was mir ehrlich gesagt schwerer vorstellen kann. Auch dadurch wird die Aufmerksamkeit für Sachsen-Anhalt, glaube ich, groß bleiben.
Vielen Dank, Robert. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Es eine gewisse Art eine Sonderfolge, die wir jetzt kurz nach der Landratswahl eingeschoben haben. Ich bedanke mich bei euch da draußen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und bei Robert, dass er hier vorbeigekommen ist. Du bist ja schwer eingebunden jetzt in die Nachwahlberichterstattung. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefällt, dann abonniert sie unbedingt gerne und schickt sie jemandem, dem Landespolitik in Sachsen-Anhalt ebenso am Herzen liegt wie uns. Schreibt uns gerne eine Nachricht mit Feedback, mit Wünschen und Anregungen, zum Beispiel an podcast@volksstimme.de oder kommentiert einfach auf Spotify oder Apple Podcast. Wir lesen das alles. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das Team hinter dem Podcast, das sind die vier Hosts Elisa Schulz, Jan Schumann, Lena Bellon und ich. Redaktion Frank Rugulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.